Ja, jeder kennt vielleicht oder sehr, sehr viele kennen eine bestimmte Person aus dem Fernsehen, von den Filmen. Das ist der Schauspieler Denzel Washington. Denzel Washington ist ein weltweiter anerkannter Schauspieler und Regisseur. Einer der beliebtesten wahrscheinlich im Hollywood. Und er wurde mit sehr, sehr vielen zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Darunter sind sogar zwei Oscars. Das ist so die höchste Anerkennung, glaube ich, in der Filmbranche. Und hat sich durch seine Rollen auch einen festen Platz in der Filmgeschichte wahrscheinlich schon gesichert. Vor 9 Monaten ließ sich Denzel Washington in der Kirche Gottes in Christus in Memphis, Tennessee taufen. Und seine Entscheidung zur Taufe war für viele sehr, sehr überraschend. Also diese Person ist Christ und tauft sich. Die Kirche Gottes in Christus ist eine der größten afroamerikanischen Pfingstkirchen in der USA, also sehr, sehr groß. Und er translierte seine Taufe auch, zeigte auch sehr, sehr vielen, dass er sich taufen ließ. Und seine Bekennung zu Jesus Christus war sehr öffentlich. Und wurde sogar direkt als Prediger in der Kirche aufgenommen. Er engagiert sich zunehmend in seiner Gemeinde und nutzt auch seine Bekanntheit und erzählt von seinem Glauben auch. Und wenn wir so über religiöse Erfahrungen der Prominenten sehen und hören, ist das nicht immer eindeutig. Also muss man ehrlich sagen, was ist wirklich im Herzen passiert? Wir können das Herz des Menschen nicht sehen, wir können halt sehen, was er sagt. Nur Gott weiß, was für eine Veränderung in seinem Herzen stattgefunden ist. Und ich hoffe sehr, dass er wirklich zu Jesus gehört. Aber ich denke, die Zeit wird es zeigen. Ja, also das, was er von sich gibt, das, was er sagt, wird sich zeigen. Aber vor uns steht heute so eine Frage: Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Mensch öffentlich oder ja einfach sagt, ich gehöre zu Jesus? Vielleicht nenne ich das anders. Was bedeutet das, Jesus nachzufolgen? Ja, und wir befinden uns ja in so einer kleinen Predigtreihe. Wir haben letzten Sonntag angefangen und Luigi, der gepredigt hat, durfte anfangen. Er hat von dem Thema gesprochen, Gott spricht, hörst du? Heute möchten wir über das Thema reden, Gott ruft, folgst du? Und in den nächsten Sonntagen werden wir das andere auch hören. Also wenn Jesus ruft, ist die Frage, folgst du ihm? Wie sieht das aus? Das ist eine große Frage heute. Was heißt es wirklich, Jesus nachzufolgen? Viele sagen, sie seien Christen. Das ist heute sehr, sehr oft der Fall. Sie tragen ein Kreuzchen vielleicht, ich habe nichts dagegen, also sage ich sofort, aber viele tragen das, gehen in die Kirche, vielleicht sogar auch regelmäßig, zeigen das vielleicht auch irgendwie im Alltag, aber die Frage ist, folgen die dabei Christus wirklich nach? Wir schauen uns dazu einen sehr, sehr herausfordernden Text heute an. Jesus selber spricht diesen Text, der steht in Matthäus Kapitel 10 und der ist sehr, sehr scharf, dieser Text, sage ich sofort. Nicht jeder kommt damit wirklich klar und also es ist zu wenig, wenn ich sage, es ist unbequem, aber das ist wirklich so. Es ist ein sehr, sehr unbequemer Text. Er steht, wie gesagt, in Matthäus 10, 32 bis 39. Ich möchte das lesen und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrem Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Setzen wir uns. Bevor wir in die Tiefe dieses Wortes eintauchen, müssen wir etwas klären. Denn wenn wir darüber sprechen, dass wir wahre Nachfolger Jesu sind, dann müssen wir auch sagen, ja, was vielleicht ein Nachfolger Jesu nicht ist. Vielleicht ist das sogar manchmal einfacher. Sehr viele Menschen haben ein sehr verzerrtes Bild, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Manche halten äußere Formen für wichtig oder bestimmte Gefühle. Sie sagen, ja, wenn du dich so fühlst, dann bist du wahrscheinlich wirklich gläubig. Manche denken, naja, wenn ich einmal ein Gebet gesprochen habe, dann bin ich schon wirklich Christ und ein Nachfolger. Aber die Bibel zeigt uns, Nachfolge ist viel mehr, viel mehr. Lasst uns gemeinsam anschauen, 7 ganz, ganz kurze Punkte, was Nachfolge nicht ist. Und ich bitte dich, überprüf einfach deine Beziehung heute, die du zu Jesus hast. Überprüfe deine Nachfolge zu Jesus. Sei heute zu dir ein bisschen kritischer als vielleicht sonst. Ja. Das erste ist, Hilfe bei Jesus suchen ist noch keine Nachfolge. Viele Menschen kommen zu Gott, weil sie vielleicht in Not sind, vielleicht eine Krankheit haben, eine bestimmte Lebenskrise haben, vielleicht in der Ehe, vielleicht mit den Kindern, das kann unterschiedlich sein, irgendwelche Familienprobleme. Sie beten, sie bitten, sie hoffen und sie erleben manchmal sogar auch Hilfe. Aber Hilfe suchen, sagt uns die Bibel, ist nicht dasselbe wie nachfolgen. Vielleicht vertauschen wir das ab und zu. Wenn es sich nicht in etwas Größeres verändert als nur Hilfe suchen, in eine biblische Nachfolge, dann ist das, ja, würde ich sagen, noch keine Nachfolge. Als Jesus tausende Menschen vor sich hatte und ihnen Brot und Fische vermehrt hat und ihnen Speise gegeben hat, sind viele ihm gefolgt, weil sie seine praktische, ja, Hilfe wollten. Ihre Bedürfnisse waren gestillt. Das war toll, das war schön. Und Jesus sagt ihnen in Johannes 6,26, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Also er sagt, ihr sucht mich, ihr folgt mir nach, weil es anscheinend euch passt, weil es schön ist, weil ich anscheinend ja eure Wünsche erfülle. Die Menschen wollen Brot, aber nicht Jesus. Sie wollen Versorgung, aber keine Hingabe. Das bedeutet einfach, Jesus suchen, seine Bedürfnisse stillen, ist noch keine Nachfolge. Es kann ein Teil davon sein, wenn du wirklich Nachfolger bist, aber erstmal ist dieser Punkt noch nicht, wo ich sage, das ist wirklich ein Nachfolger. Daran kann ich einen Menschen erkennen. Das zweite ist, Jesu Botschaft zustimmen, ist noch keine Nachfolge. Manche hören Jesu Worte, nicken und sagen, ja, das hört sich gut an. Ja, das glaube ich, das ist gut. Aber bloß zustimmen, was Jesus sagt in der Bibel, ist noch keine Nachfolge. Als Jesus predigte, gab es viele, die seinen Worten wirklich geglaubt haben. Und wir lesen das in Johannes 8. Dort sagt Jesus, als Jesus das sagte, also er predigte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und werdet in Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Entscheiden kann man, ja, an der Bibel glauben, das, was Jesus sagt, glauben, aber trotzdem steht die Frage, bist du wirklich ein Nachfolger? Bleibst du in seinem Wort oder findest du das einfach richtig, weil die Bibel vielleicht gute Moral anspricht, gute Ethik anspricht und das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Glauben beginnt zwar mit dem Hören, aber Nachfolge bedeutet, du bleibst dran. Du gehst tiefer im Wort und du glaubst nicht nur diesem Wort, sondern es ist etwas mehr und wir hören das noch. Nicht jeder, der begeistert zuhört, bleibt bei Jesus, wenn es schwer wird. Und damit meine ich auch nicht unbedingt eine Christenverfolgung, wie wir heute gehört haben. Und ich denke, darüber werden wir öfters noch hören. Es beginnt schon, wenn du etwas möchtest, aber die Bibel sagt und warnt dich vielleicht darüber und sagt, das ist nicht gut. Aber du sagst, nee, aber ich möchte es trotzdem tun. Es ist irgendwie schön. Schon da beginnt die Nachfolge, wenn du sagst, nein, Jesus ist anscheinend dagegen, dann mache ich das nicht. Das dritte ist, im stillen Glauben ist noch keine Nachfolge. Manche denken, mein Glaube ist privat, das geht keinen was an, das ist etwas Persönliches. Und wisst ihr, ich habe das schon öfters erlebt, besonders als ich Jugendlicher war und wir auf der Straße manche angesprochen haben über den Glauben. Dann haben viele gesagt, wow, das ist jetzt aber zu persönlich, was du fragst, das geht mir ein bisschen zu nah. Glaube ist doch etwas, was nur zwischen mir und Gott ist, das geht keinen was an. Aber Jesus ruft nicht zum versteckten Glauben, sondern er ruft dazu, seinen Glauben zu bekennen, öffentlich zu bekennen. Eines Tages kam ein Mann zu Jesus, das war Nikodemus. Er kam in der Nacht und da gibt es vielleicht viele Gründe, warum in der Nacht. Aber einer der Gründe ist, weil ihn keiner vielleicht gesehen hat. Und er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, er sei denn Gott mit ihm. Es ist interessant, er glaubte an Jesus, er glaubte heimlich, dass er schon was Besonderes ist. Aber Jesus sagte ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Anscheinend war dieser gläubiger Mann, der heimlich kam, nicht wiedergeboren. Er hat an Jesus geglaubt schon irgendwie, aber es fand keine Veränderung in seinem Herzen statt. Er folgte Jesus nicht nach. Er war heimlich, so ein Gläubiger. Jesus will keine heimlichen Fans haben, die einfach für ihn jubeln, so nur in ihrem Kämmerlein, aber ihn nicht bekennen. Ich weiß noch, ein Prediger sagte, das ist mir so in Erinnerung geblieben, er sagte, beten sollen wir in unserem stillen Kämmerlein, aber glauben sollen wir nach außen tun, dass jeder es sieht, dass jeder erkennt, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube, da steckt ein bisschen Wahrheit auch dahinter. Das vierte ist, Wunder erleben ist noch keine Nachfolge. Wenn wir sehen, dass Gott unsere Gebete erhört, sogar vielleicht eingreift, viele Menschen erleben auch Wunder und danken auch dafür, aber Dankbarkeit allein ist noch keine Nachfolge. Manche erleben Gottes Eingreifen in ihrem Leben und gehen davon aus, dann bin ich ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, Gott tut was Gutes für mich, anscheinend bin ich auf einem guten Weg. Das müsste eigentlich dann alles in Ordnung sein, was ich tue. Aber wir lesen eine Geschichte in der Bibel, das ist Matthäus 11, wo Jesus unterwegs ist und wahrscheinlich waren dort sehr viele Kranke, sehr, sehr viele Menschen und wie das so die Masse war, sie hörten, Jesus kommt und wahrscheinlich gingen die schon auf die Straße und haben gesagt, bitte, bitte, hilf mir, heile mich. Und Jesus warnt mit wirklich sehr, sehr scharfen Worten in Vers 20 und sagt, da steht sogar mit scharfen Worten, tadelt Jesus dann die Städte, in denen er die meisten Wunder getan hatte und die trotzdem nicht zu Gott umgekehrt waren. Es ist interessant, ne? Es waren sehr viele Wunder da und sehr oft war das ja so, dass Menschen sogar gesehen haben, er ist ein Heiler, er tut Wunder und sie kamen und sagten, bitte, bitte. Und Gott und Jesus hatte Erbarmen, lesen wir auch sehr, sehr oft mit diesen Menschen. Aber wir merken, nicht jeder, der das erlebt hat, dieses Wunder, hat an ihn geglaubt. Also wirklich auch sein Leben irgendwie umgekrempelt hat und gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen. Fünftens, Lobpreis mitsingen ist noch keine Nachfolge. Boah, das könnte jetzt vielleicht sehr hart sein. Wie, was heißt das? Wenn ich Lieder singe über Jesus und mich freue, das zeigt doch, dass ich ein starker Nachfolger Jesu bin. Das ist es leider noch nicht. Mitmachen im Lobpreis, hier stehen vielleicht vorne, vielleicht zu spielen, ich weiß nicht. Einfach singen, das ist noch keine Nachfolge. Wir sehen in Matthäus 21,9, dass Menschen gerufen haben, Hosanna dem Sohn Davids. Viele Menschen, also ich kann mir vorstellen, ja, nicht nur 10, sondern die halbe Stadt war ja da, ja, und die haben ihn gefeiert, die haben gesungen, die haben gedacht, ja, das ist er. Aber wir merken einfach, ein paar Tage später schreien die, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Also das heißt, einfach etwas zu singen, wo es über Jesus geht, einfach mitzumachen, in Anführungsstrichen, ist noch keine Nachfolge. Gefühle im Gottesdienst sind nicht automatisch ein Zeichen einer Nachfolge. Ja, das ist leider so. Das sechste ist, in der Gemeinde mitarbeiten ist noch keine Nachfolge. Boah, jetzt wird's ein bisschen echt hart. Vielleicht sagst du ja, wie das denn? Ich dachte, genau das zeichnet meine Nachfolge, wenn ich in der Gemeinde arbeite. Es ist gut, wenn du hier arbeitest. Es ist gut, wenn du singst, wenn du vielleicht predigst, Kleingruppen oder große Gruppen anleitest, wenn du bei der Technik mitmachst. Egal, was für einen Dienst du machst, es ist schön. Aber allein das zeichnet dich nicht als Jünger Jesu. Es gab einen Mann, der Jesus sehr nahe stand. Über ihn wird Folgendes gesagt. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst herausgenommen. Wisst ihr, von wem das ist, gesagt wird? Ja, ihr wisst es, Judas. Sehr, sehr nah. Dieser Mann hat Wunder erlebt. Dieser Mann hat sogar vielleicht manche Wunder getan, wo Jesus sie ausgesandt hat. Er stand ihm so nah und fragte dich einfach, würden wir in der Gemeinde einen Menschen, der nicht Jesus Nachfolger ist, unserer Kasse überlassen? Oh, wahrscheinlich nicht. Wir würden sagen, nee, da müssen wir aufpassen. Wer weiß, was er damit tut, was für Denken er hat. Aber dieser Mann hatte ein volles Vertrauen genossen von den Jüngern. Keiner wusste das. Er sah wirklich hingegeben aus, nach außen. Er hat wahrscheinlich mitgesungen. Er sagte, los, lasst uns machen. Und alle gingen und der war auch dabei. Aber die Bibel sagt, sein Herz war ganz anders ausgerichtet. Er war ein nach außen, ein Hingegebener vielleicht und ein Diener, ja, der mitgemacht hat, aber leider war er kein Nachfolger. Und das ist sehr, sehr traurig, wie auch sein Ende war, weil er Jesus nicht angenommen hat. Nähe zur Gemeinde ist nicht gleich Nähe zu Christus. Es kann sehr, sehr sein, und ich hoffe, das ist bei dir so, dass du hier mitmachst, weil du einfach überzeugt bist, dass Jesus dein Retter bist, dass du das aus vollem Herzen tust, weil du einfach siehst, Jesus sagt, ich darf in der Gemeinde dienen, meinen Geschwistern und Gott dienen. Das ist so meine Aufgabe, aber das macht dich erstmal noch nicht zum Jünger. Und das Letzte ist, Jesus folgen, aber nur nach eigenen Regeln oder Vorstellungen ist noch keine Nachfolge. Einige sagen, ich will Jesus nachfolgen. Ich komme auf jeden Fall, aber nur Samstag, nur Sonntag. Nur da werde ich das machen und solange es mir eigentlich bequem ist, vielleicht so zwischen 10 und 11, so da habe ich Zeit. Jesus, da darfst du mich voll irgendwie einsetzen. Nur nach meiner Art und nach meinem Plan Jesus nachfolgen, so wie ich das möchte, ist keine Nachfolge. Wir wissen von einem Mann, der Jesus folgen wollte, aber er sagte, lass mich erstmal ja meine Familie verabschieden. Ich würde gerne dir folgen, aber lass mich etwas noch tun. Also das ist für mich wichtig und nur so und nur danach möchte ich das tun. Und Jesus sagt ihm, dass es so nicht geht, dass es so nicht funktioniert. Und das ist traurig. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht wert. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig liest oder aufmerksam lest. Schaut mal, hier steht nicht, wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nicht nachfolgt, sondern hier steht, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Das funktioniert so nicht. Jesus sagt, du musst dein Kreuz auf dich nehmen und dann mir nachfolgen. Das ist eine echte Nachfolge. Aber nicht, Jesus, das Kreuz möchte ich nicht, aber dir folge ich irgendwie nach. Kreuz auf sich nehmen, Kreuz zu tragen, das bedeutet, wenn Menschen sich unter der Nachfolge befinden, aber Jesus, ja, nachfolgen, wie es ihnen passt, auf ihren eigenen Wünschen, so wie sie das für richtig halten, dann ist das keine biblische Nachfolge. Nachfolge heißt nicht, Jesus, komm mit mir. Nachfolge heißt, Jesus, ich komme mit dir. Ich werde da sein. Es wird schwer sein und manchmal weiß ich nicht, wie schwer es sein wird, aber ich möchte dir vertrauen und ich möchte gehen. Echte Nachfolge ist keine Verhandlung mit Jesus. Jesus, ich mach das, aber ich habe so zwei Dinge, dann bin ich voll deins. Nein, es ist, ich kapituliere vor dir, Jesus, und ich sag, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich folge dir, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja. Das bedeutet also, was bedeutet also wirklich Jesus nachzufolgen? Wenn das alles nicht ist, das sind so wichtige Dinge. Was heißt denn jetzt wirklich Nachfolge? Nun, zunächst ist Nachfolge das allererste, ist Buße tun und umkehren. Es beginnt damit, dass wir erkennen, Ich bin auf dem falschen Weg, denn ein Mensch, der ohne Gott lebt, der geht in die falsche Richtung, sagt uns die Bibel. Ganz klar, das ist der Staat. Und wir lesen in Jesaja 53, 6, dort wird gesagt, wir gingen alle in die Irre, wir schaffen. Und jetzt ist wichtig, weil der Satz ist für viele sehr wichtig, aber jetzt kommt, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Jeder hat seinen Weg, jeder hat seinen Plan im Leben und er sagt, so möchte ich mein Leben leben. Das ist wichtig. Nachfolge bedeutet, die Richtung zu ändern, weg von meinem eigenen Willen, weg von meinem eigenen Plan und hin zu Jesus. Wenn du sagst, du folgst einem Freund, ja, keine Ahnung, der Freund sagt, so, ich gehe zum Bahnhof und du sagst, hey, ich folge dir, aber gehst dann, keine Ahnung, auf den Marktplatz und der Freund steht am Bahnhof und sagt, ja, wo ist er? Er hat gesagt, er folgt mir doch nach. Dann ist das keine Nachfolge. Nachfolge bedeutet, du gehst mit zum Bahnhof. Das Gleiche ist hier. Wenn Jesus sagt, ich bin dahin unterwegs, Nachfolge heißt, Jesus, ich drehe mich um. Ich erkenne, dass mein Weg falsch war. Ich erkenne, dass ich falsche Wege gegangen bin und ich gehe zu dir. Ich gehe dir hinterher. Auf deinen Bedingungen, auf deinen, mit deinen Regeln. Jesus Nachfolgen beginnt mit Buße. Das ist das Erste. Nachfolge heißt, gehe, wohin er geht, tu, was er sagt, leben, was er liebt und lassen, ganz wichtig, und lassen, was er nicht für gut heißt. Das ist nicht immer einfach, aber das ist Nachfolge. Paulus sagt in Apostelgeschichte 26, 20, überall habe ich verkündet, die Menschen sollen sich vor den Sünden abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben, und das ist wichtig, durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Das ist Nachfolge. Es ist, man kann sagen, mir zwei Seiten eine Medaille. Es ist Buße tun, zu sagen, Jesus, ich war total falsch. Und es ist Umkehrung zu ihm und sagen, dir will ich hinterhergehen. Ich will dir nachgehen. Und ich will auch mit meinem Leben zeigen, dass ich zu dir gehöre. Das ist Nachfolge. Zweitens, was Nachfolge ist, ist sein Jünger sein. Jesus gab seiner Gemeinde einen Auftrag. Wenn du sagst heute, ich bin ein Christ, ich gehöre zu Jesus, ich habe Buße getan und ich möchte leben, wie er sagt, dann muss ich dir sagen, hast du einen Auftrag. Und der Auftrag heißt, manche lesen das falsch, den ersten Satz. Bei manchen steht vielleicht in der Bibel, das ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz wortwörtlich übersetzt. Dort steht, darum geht hin und lehret alle Völker. Aber eigentlich heißt es, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht einfach lehren, sondern bringt den bei, lebt so, redet so, damit ja diese Menschen jünger werden. Das ist ganz wichtig. Sag denen nicht einfach, hey, es gibt einen Gott, du musst dich bekehren, sondern bring denen bei, so zu leben, dass sie gerne für Jesus leben. Nicht einfach Regeln befolgen, sondern dass sie gerne die Bibel aufschlagen und gerne Jesus zuhören. Dass sie sagen, Jesus, das, was du sagst, ist mir persönlich wichtig. Nicht, weil ich in die Gemeinde gehe, nicht, weil ich in die Jugend gehe, sondern Jesus, in meinem Stimmenkämmerlein ist mir das wichtig, was du mir sagst. Ich finde das so schön, was du von dir gibst. Die meisten Christen in der Bibel werden übrigens auch Jünger genannt. In der damaligen Zeit war das Bild eines Rabbis und eines Jüngers sehr, sehr klar. Rabbi war der Lehrer, klar, und die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, waren seine Jünger. Aber der Lehrer ging voraus und die Schüler folgten ihm. Sie lebten mit ihm, sie lernten von ihm, sie beobachten ihn und sie wollten so wie er auch sein. Und es gab einen Spruch, der hieß, ein guter Schüler will werden wie sein Lehrer. Ja, sie wollten wirklich seine Jünger sein, sie wollten ihn nachahmen. Genau das ist Nachfolge. Frag dich mal, ganz ernst, so jetzt persönlich dich, seitdem du Christ geworden bist, hat sich etwas in dir verändert? Ist etwas anders geworden an deinem Charakter? in deinem Denken? Hat sich etwas verändert oder sagst du, naja, so wie ich früher gelebt habe, so wie ich früher gedacht habe, eigentlich ist es alles gleich geblieben? Oder hat sich etwas verändert in dir? Das ist das Ziel echter Nachfolge. Nicht nur etwas von Jesus wissen, sondern anfangen, so zu denken wie er, so zu reden, wie er das möchte, so zu handeln, ihn vieles nachmachen einfach. Und das ist positiv ausgedrückt jetzt. Schließlich bedeutet Nachfolge oder Christus nachfolgen auch, im Gehorsam zu sein. Wir kennen diese Worte, jeder von uns kennt dieses, es wird gerne darüber gepredigt, weil das wichtige Worte sind, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das sind so wichtige Worte, die Jesus ausspricht. Aber leider lesen viele nicht weiter, denn dort stehen auch wichtige Worte, denn der zweite Satz heißt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Viele vergessen diesen Satz, aber er ist so wichtig. Das Joch anziehen bedeutet zu sagen, Jesus, ich vertraue, dass dein Wille meine Autorität ist. Das heißt, wir dürfen bei Jesus alles abladen, aber wir dürfen auch Jesus sagen, ich nehme alles auf mich, Herr Jesus, dein Wort nehme ich an, das ist meine Autorität. Wir haben gesehen, was die Nachfolge Christi bedeutet. Lass uns jetzt kurz mal anschauen, wie soll das überhaupt in der Praxis sein? Das sind so kleine drei Dinge. Wir haben ja am Anfang diesen Text vorgelesen aus Matthäus 10 und dort stehen diese drei Dinge, wie wir praktisch das ausleben dürfen. Das erste ist, wenn wir Christus nachfolgen, werden wir Christus vor den Menschen bekennen. Das ist das eine, wie du wirklich deine Nachfolge ausleben kannst. Wir lesen in Verse 32 bis 33, dort steht, Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wenn ihr etwas weiter oben in diesem Kapitel lest, seht ihr, dass der vorherige Kontext einfach dieses Briefes von der Verfolgung ausspricht. In diesem Zusammenhang bedeutet Bekenntnis zu Christus vor den Menschen angesichts auch manches Leides. Und wir werden in der nächsten Zeit noch öfters hören von den Geschwistern, die für ihren Glauben leiden. Aber es geht hier wirklich darum, in deiner Situation in Deutschland, wo es eigentlich keine öffentliche Verfolgung gibt, sagen wir mal so, aber trotzdem in unbequemen Situationen zu Jesus zu stehen und von Jesus zu erzählen. Nicht einfach innerlich, heimlich zu sagen, ja, aber ich stehe trotzdem zu Jesus, sondern öffentlich auch dabei zu sagen, aber ich sehe das anders, weil ich ja ein Christ bin und zu Jesus gehöre. Wenn ein Mensch in einer solcher Situation oder Kontext Jesus treu bleibt, dann lesen wir einfach, dass Jesus ihn als sein Kind bekennt vor seinem Vater. Das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Liebe Gemeinde, bekennt ihr Jesus Christus vor den Menschen? Viele sagen ja, das ist nicht so mein Ding. Also so ja öffentlich irgendwo von Jesus erzählen, das ist so nicht so ganz meins. Ich habe mehr so andere Gaben. Ja, das kann auch möglich sein. Aber bist du bereit, trotzdem zu sagen, dass Jesus dein Herr und Heiland ist, wenn es einfach unbequem wird? Also nicht nur vor den Menschen, sondern in manchen Situationen einfach zu Jesus zu stehen, anders zu handeln, vielleicht als alle es tun. Wenn jemand vor euch vielleicht auch über Jesus irgendwie schlecht redet, seid ihr bereit, dazwischen zu gehen und zu sagen, warte mal, ich sehe das anders. Wenn jemand spöttische Fragen stellt vielleicht, bist du bereit zu sagen, ja, aber ich bin Christ und ich gehe in die Gemeinde und ich gehöre zu Jesus und ich sehe das anders als du? Wie oft versuchen wir in manchen Gesprächen vielleicht zu schweigen, vielleicht uns irgendwie auszuweichen und irgendwie anders zu gehen, anstatt wirklich uns zu Jesus zu bekennen. Jesus ist der einzige Weg, er ist die einzige Wahrheit und er ist das Leben. Seien wir ehrlich, warum sollen wir uns verstecken? Das ist das Beste, was es gibt. Wenn die Welt, und das ist ja auch so, aber trotzdem, wenn die Welt in einer Krankheit kaputt gehen würde, sagen wir Krebs, und du hättest ein Heilmittel, Würdest du dich schämen und zu sagen, ich möchte das keinem geben, ich möchte keinem erzählen? Natürlich nicht. Wir haben von Jörg heute gehört, die Einleitung. Alle sind in Sünde. Es gibt keinen anderen, es gibt Menschen nicht, die sich selber retten können. Die Menschheit ist in einer Krankheit, verfallen in eine Krankheit, die tödlich endet. Und wir haben eine Lösung. Jesus kommt und bringt diese Lösung. Er sagt, ich kann euch Vergebung schenken, ich kann barmherzig sein und gnädig sein, ihr müsst das nur annehmen. Wieso sollen wir das nicht bekennen? Wieso sollen wir dazu nicht stehen? Nachfolge ohne Bekenntnis funktioniert einfach nicht. Wir müssen dazu stehen. Das zweite ist, wie wir das Nachfolge einfach ausleben können, praktisch ausleben können, in mehr wertschätzen als selbst die liebenden Menschen, die wir haben. Und das sagt uns der Text. Wir lesen in Matthäus 10, dort wird ja gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Das sind sehr, sehr harte Worte. Ich glaube, dass man diese Verse, ich bin echt davon überzeugt, dass man diese Verse nicht ohne Gottes Geist und seine Hilfe einfach verstehen kann. Ich glaube nicht, dass man es verstehen kann, weil es sehr, sehr schwer ist. Denn ja, hier stehen so Dinge, die man, ja, die sehr schwer sind zu leben einfach. Und ich glaube, nur Gott kann uns helfen, diese Worte wirklich zu verstehen. Hier wird gesagt, dass ein Nachfolger Christi Jesu mehr lieben muss als die liebsten Menschen um ihn herum. Wisst ihr, diese Worte werden falsch verstanden von Menschen, die oder falsch gelebt von Menschen, die vielleicht nie gelernt haben, ihren Vater oder Mutter zu lieben. Denn weißt du was, wenn du deinen Vater oder deine Mutter oder deine Hausgenossen nicht liebst, dann ist das ja sehr einfach, Jesus mehr zu lieben als sie. Dann ist das doch selbstverständlich. Dann ist das überhaupt kein Opfer. Du magst die ja sowieso nicht. Aber hier wird gesagt, nein, nein, hier wird so eine gesunde Familie angesprochen vielleicht und es wird gesagt, wenn du Menschen liebst in deiner Familie, aber sie trotzdem höher stellst als Jesus, dann bist du seine nicht wert. Und wisst ihr, das war mal so, meine Mutter ist gerade nicht da, sehe ich, aber sie hat das erlebt, als meine Schwester zum Glauben gekommen ist und als meine Schwester irgendwann ihrer Mutter sozusagen, meiner Mutter gesagt hat, meine Mutter war da noch nicht gläubig, sie sagte, Mama, ich liebe dich sehr, mehr als alles andere, aber Jesus liebe ich mehr. Boah, das war so hart für sie. Meine Mutter war am Boden zerstört, das zu hören. Wie kann meine Tochter, die ich getragen habe, für die ich so viel gegeben habe, sagen, sie liebt Jesus mehr als mich? Aber wisst ihr, eine kurze Zeit später hat sich meine Mutter bekehrt und sie durfte meiner Schwester und mir auch sagen, wisst ihr was, ich liebe euch auch über alles, aber Jesus liebe ich mehr. Und das war die größte Freude, die man erleben kann. Das kannst du nicht erleben, wenn du nicht zu Jesus gehörst. Das kannst du nicht verstehen, wenn du nicht zu Jesus gehörst. Aber wenn du das tust, wenn du Jesuskind bist, dann wirst du es sagen. Und ich habe meiner Tochter das auch schon gesagt, ich liebe dich über alles, beiden Töchtern, aber Jesus liebe ich mehr, weil er mir euch, mich euch, also Jesus hat mir euch geschenkt und das ist ein wundervolles Geschenk und dafür bin ich Gott dankbar. Das ist eine gesunde Beziehung, das ist eine echte Nachfolge, sagt Jesus. Warum? Weil Christus unser Schöpfer ist. Unser Schöpfer steht über allem Möglichen, was er geschaffen hat. Er ist der Herr und Heiland. Und wisst ihr, ich habe, als ich mich so für dieses Missionsgebet mit meiner Tochter vorbereitet habe, dann habe ich von einem Christ namens Mosem gehört, der früher Muslim war. Und er berichtet, als er Jesus nachgefolgt ist, ich glaube, das war in Marokko, ich bin mir jetzt nicht sicher, nagelt mich da nicht fest. Als er Jesus nachgefolgt ist, dann hat sich irgendwann seine Frau erfahren und seine Frau war oder ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, eine sehr, sehr ernste und strenge Muslimin. Sie hat das erfahren irgendwann und sie hat ihm heimlich gesagt, ich weiß, dass du Christ bist. Aber ich möchte mit dir nicht zusammenleben. Ich möchte nicht zu dir gehören, wenn du ein Ungläubiger bist. Sie hat ihn als Ungläubigen abgestempelt. Das war erstmal sehr, sehr hart für ihn, das von seiner eigenen Frau zu hören. Aber es ging noch weiter. Sie hat sich irgendwann mit ihren Eltern zusammengesetzt und sie haben die Eltern und die Frau sozusagen, sie haben dann vor Gericht diese Sache gebracht und haben ja dem Richter alles mitgeteilt. Und der Richter hat gesagt, okay, da muss eine Trennung stattfinden. Ihr müsst auseinandergehen. Und dann ging es noch weiter. Ihm wurden seine Kinder weggenommen. Und er sagt, wisst ihr was? Zu Jesus zu gehören, aber seine eigene Familie zu verlassen, in dem Sinn, dass sie von dir weggehen, das ist hart. Das ist hart. Aber er sagte, ich stehe trotzdem zu Jesus. Und diese Nachfolge ist einfach unvorstellbar, wenn du ja sowieso deine Hausgenossen nicht liebst. Das ist echte Nachfolge, zu Jesus zu sagen, Jesus, egal was, ich folge dir nach, auch wenn meine Familie ja katastrophal sich von mir wendet. Aber ich halte zu dir. Und viele Christen heutzutage, besonders im muslimischen Bereich, wir haben jetzt mit Thomas Beck in der Männerfreizeit gesprochen, in Japan geschieht das Gleiche. Wir werden euch noch ein bisschen mehr davon erzählen. Also es ist katastrophal, dass dort die ganze Familie sich von einer Person abwendet, komplett abschneidet das Ganze. Die ganze Beziehung, es ist schrecklich. Aber das passiert, weil Menschen wirklich plötzlich merken, nee, wir wollen nicht dabei sein. Immer mehr passieren diese Dinge und wir lesen nicht nur von Somalia heute, sondern von vielen anderen Orten. Wenn ich nicht bereit bin, Schwierigkeiten, Konflikte und Leiden in meiner Familie auf mich zu nehmen, dann sagt Jesus, du bist meine nicht wert, dann folgst du mir nicht nach. Denn diese werden, ja, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Dinge passieren könnten. Denn wer in einer ungläubigen Gesellschaft lebt, wird oft genau das passieren, dass manche Freunde sich abwenden. Das kann passieren, das muss nicht, aber das kann passieren, dass vielleicht auch familiär Schwierigkeiten sein werden. Und lasst uns besonders für die Familien beten, wo vielleicht manche nicht gläubig sind. Denn Jesus ist für sie gestorben und Jesus liebt diese Menschen. Das Dritte ist, was echte Nachfolge ist, ist in mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist so die letzte Instanz, die sehr, sehr schwierig ist. Wir lesen im gleichen Text Matthäus 10, 38, 39, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben finden, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das Kreuz war damals ein Hinrichtungsmittel. Sein Kreuz zu tragen bedeutet nicht einfach ein Kreuzchen zu tragen. Das ist damit nicht gemeint. Als Jesus davon sprach, wusste jeder, was er damit meint, sein Kreuz tragen. Wenn ein Mensch das Kreuz getragen hat, als einer von der römischen Regierung Verurteilter, dann hat er damit schon jedem gesagt, Leute, ich werde sterben. Also ich trage nicht umsonst mein Kreuz, sondern ich trage das, zum Beispiel in dem Fall war das zum Golgatha, und dort werde ich hängen. Und da gibt's kein Zurück. Das ist ein Urteil, das ist eine Einbahnstraße. Da geht's nur in diese Richtung. Und als Jesus das sagte, jeder wusste, wow, diese Worte sind ernst. So wie Jesus sein Kreuz auf den Hügel Golgatha trug, bedeutet es, bereit zu sein zu sterben, sich selbst aufzugeben. Das wahre Evangelium ruft nicht zu einer physischen Verteidigung. Kein Christ sollte seinen Glauben durch physische Kraft verteidigen oder jemanden angreifen. Auf keinen Fall. Die Bibel ist komplett dagegen. Das Evangelium ist gegen Gewalt. Das Evangelium spricht Gnade, Barmherzigkeit, Liebe aus. Es spricht nicht über Selbstverwirklichung, sondern es spricht über Selbstverleugnung. Kreuz tragen ist Selbstverleugnung. Vielleicht wird Gott nicht dein Leben nehmen. Vielleicht wird Gott nicht dein Geld nehmen oder deine Familie nehmen oder deinen Beruf. Aber wir müssen bereit sein, alles aufzugeben für ihn. Und das ist schön, wenn wir hier sitzen in Deutschland und sagen, naja, hier kann es ja nicht passieren. Ja, hier kann es nicht passieren, vielleicht. Aber lasst uns diese 51 Länder betrachten, wo es Tag und Nacht passiert. Und es ist nicht die andere Welt, es ist nicht auf dem Mars, es ist hier in der Nähe. wo diese Menschen sagen können, es passiert Tag und Nacht. Wir sind bereit, Jesus, ja, zu Jesus zu stehen und alles zu verlassen. Die Frage ist, sind wir es hier auch? Wir müssen bereit sein, Jesus nachzufolgen, egal was es uns kostet. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich habe einen Lehrer in der Schule gehabt, der früher darüber auch viel gesprochen hat, aber er sagte, wisst ihr was, lasst uns beten, damit es niemals passiert, weil ich weiß nicht am Ende, wie ich reagieren werde. Das war so ganz ehrlich. Der sagte, ich will Jesus nachfolgen, egal was es mich kostet. Aber ich weiß nicht, wie ich das tun werde, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Wenn jemand plötzlich die Pistole vor meinen Kindern stellt und sagt, leben deine Kinder oder Jesus? Er sagt, ich will niemals, dass sowas passiert. Lasst uns beten, dass es niemals stattfindet. Aber lasst uns beten, dass wenn es passiert, Gott mir die Kraft gibt, das Richtige zu tun. Jesus ist es wert und unsere Geschwister in den anderen Ländern zeigen uns das. Er ist mehr wert, als einfach im Kopf zu sagen, ich bin Christ. Er ist einfach wert, dass wir nach außen es leben. Und das ist keine langweilige, eintönige, religiöse Praxis, Jesus nachfolgen, sondern, wie wir in der Bibel lesen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das echte Freude, echter Frieden, echter Sinn im Leben. Aber sehr oft wird unsere Nachfolge uns viel kosten. Der gleiche Lehrer sagte den Spruch, Gnade kostet dich gar nichts, du darfst sie annehmen. Aber die Nachfolge wird dich alles kosten. Und allmählich immer mehr und mehr glaube ich wirklich daran. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel vorlesen. Das ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Jean-Pierre Bellet. Er war ein französischer katholischer Missionar in Kongo. In den 60er Jahren war für Kongo eine sehr, sehr schwierige Zeit. Sie haben wirklich sehr viel Bürgerkriege erlebt, kulturelle Konflikte waren in diesem Land und viele Menschen, vor allem Ausländer und Christen, waren in großer Gefahr, Opfer von Entführung zu sein. Also Christen wurden entführt, sie wurden gefoltert, es stand eine Tötung statt von vielen öffentlich. Und 1964 wurde auch Bellet von Rebellen gefangen genommen. Die Situation war äußerst bedrohlich und die Rebellen hatten bereits viele Menschen getötet und gefoltert. Und dann haben sie ihn genommen und sie haben sehr, sehr oft gesagt, glaubst du an Jesus? Und dann haben sie gesagt, willst du deinen Glauben verleugnen? Weil er wusste, eigentlich bin ich ein toter Mann, also ich komme hier nicht raus. Und er hat jedes Mal mutig und entschlossen gesagt, ja, ich glaube an Jesus, ja, ich stehe zu ihm, auch wenn es mich mein Leben kostet. Er konnte sich nicht überwinden, anders zu sagen, weil er einfach Jesus so geliebt hat. Und seine Entscheidung und seine Antwort war so gefährlich, dass er eigentlich wusste, er kommt hier nicht raus. Man weiß nicht warum, aber diese Rebellen nach wirklich mehreren Tagen und einer langen Zeit haben ihn freigelassen. Es ist ein Wunder gewesen. Und als er rausgekommen ist, war er für sehr, sehr viele Christen in Kongo einfach ein sehr, sehr starkes Vorbild, dass man durchhalten kann und dass Jesus wirklich für einen da ist. Aber wisst ihr, viele Menschen sind auch in der gleichen Zeit, auch haben die gesagt, ich stehe zu Jesus, wurden aber getötet. Aber er durfte erleben, Jesus bewahrt in solchen Situationen. Und das hat den Christen dort so eine Kraft gegeben, das heißt, seine Nachfolge war nicht nur für ihn wichtig, sondern die Menschen draußen drumherum haben das auch gehört und sind Jesus nachgefolgt. Es geht darum, dass jeder von uns irgendwann wählen muss, Christus oder mein eigenes Leben. Jeden Tag stehen wir in der Notwendigkeit zu wählen, Christus oder mein Fleisch, Gebote Christi oder meine eigenen Wünsche. Du könntest auf deiner Arbeit, in deiner Schule, du könntest lügen und dir einen Vorteil verschaffen. Aber wenn du es nicht tust, sagst du, weil Jesus weiß, dass es besser für mich ist, tue ich das nicht. Ich werde mich zu ihm halten. Du könntest deine sexuelle Lust ausleben, wie du möchtest, außerhalb der Ehe, wie du willst. Du könntest es tun. Aber du könntest es auch lassen und sagen, ich weiß, dass Jesus das nicht möchte. Er weiß, dass die Sexualität in die Ehe gehört. Und nur da werde ich das auch tun. Das ist Jesus nachfolgen. Du könntest, wenn ein Freundeskreis steht und alle lästern über eine Person und sie fertig macht, du könntest das auch tun und dazugehören, dann bist du dabei. Aber du könntest es auch lassen und sagen, ich tue es nicht.
Weil Jesus das nicht möchte, weil das nicht die Wahrheit ist, weil das nicht der richtige Weg ist. Und weißt du was, schon darin wirst du merken, dass es nicht einfach für dich sein wird, weil du dich von deinen eigenen Wünschen abwendest und sagst, mir ist wichtig, weil was Jesus von mir denkt oder was Jesus sagt. Zum Schluss darf ich dir diese Frage wieder stellen. Gott ruft dich zur Nachfolge, folgst du ihm? Nicht so, wie du es möchtest, sondern folgst du, wie er es möchte? Habt ihr diese Entscheidung in eurem Herzen getroffen? Jesus, ich möchte nicht nur zu dir gehören als Kind, ich möchte auch dein Nachfolger sein. Hast du Buße getan und dich umgekehrt von deinem eigenen Weg? Bist du sein Jünger geworden? Gehorchst du ihm? Ahmst du ihm nach, dass du sagst, ich will so gerne so sein wie du? Ist das sichtbar in deinem Leben? Hast du ein offenes Zeugnis nach außen, dass jeder weiß, ich gehöre zu Jesus? Wenn ihr die Lieder singt, versteht ihr das, ja, dass das nicht nur einfach Melodie ist, nicht einfach nur Worte sind, sondern dass es nicht einfach Noten sind, die ich spiele, sondern ja, jubelt dein Herz noch, weil Jesus dein Gott und Heiland ist, dein Retter ist, der Herr dieser Welt ist, der Schöpfer dieser Welt ist und dass du seins bist? Wenn du das vor Angesicht Gottes tretest, wenn du da bist, liebst du Jesus Christus von ganzem Herzen? Schätzt du ihn mehr als deine liebenden Menschen, die du vielleicht grenzenlos liebst? Liebst du Jesus Christus und schätzt ihn mehr als dein eigenes Leben? Kannst du dich heute Nachfolger Jesu Christi nennen? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Möge Gott dir helfen, einfach diese Worte, lies sie nochmal zu Hause durch, aber möge Gott dir helfen, ja, wenn du noch nicht sein Nachfolger bist, dass du es ja anstrebst, dass du dieses Ziel einfach hast, dass du das gerne auf dich nimmst. Ich möchte gerne beten, dass heute in deinem Leben so ein Wendepunkt stattfindet, dass du Jesus einfach gerne nicht nur als dein Herr und Heiland hast, sondern als dem, den du nachfolgst, wo du überzeugt bist, er meint es gut mit mir und er meint das richtig mit mir. Möge Gott dich dabei segnen. Amen.